Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um einen kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich bei der Esther Bertschi zu Gast in ihrer Praxis in Bern. Frau Dr. Esther Bertschi führt seit 17 Jahren Privatpraxis für medizinische Onkologie. Wenn ich, Frau Bertschi, euer Curriculum anschaue, dann hat euch offensichtlich als Ärztin schon gleich am Anfang von eurer Karriere Onkologie interessiert. Warum?
Ja, das war so, dass ich ursprünglich eigentlich zuerst innere Medizin machen und Internistin werden wollte. Und im Rahmen dieser Ausbildung hat man ein Jahr mindestens gebraucht, wo man über einen Gartenzaun schaut. Also irgendein anderes Fach oder ein innere Medizin-verwandtes Fach. Und in dieser Klinik, wo ich dort war, hat eine Onkologin gehabt, die für mich sehr eindrückliche Gespräche mit den Patienten geführt hat. Die hatte eine Assistenzstelle gehabt, wir hatten als Assistenzarzt zu ihr können, ist dann ihr persönlich quasi unterstellt gewesen und hat ein Jahr lang Onkologie gelernt, so wie sie das gemacht hat. Und weil mich die Gespräche auf der Abteilung bei mir auf der inneren Medizin so beeindruckt haben, habe ich gefunden, wo sie mich gefragt hat, ob ich ein Jahr zu ihr kommen will. Ja, ich mache das. Weil ich wollte lernen, so mit den Leuten zu reden, wie sie das gemacht hat. Und in diesem Jahr hat es mir dann den Ärmel reingenommen für das Fach.
Reden, dass es Spass gemacht hat, obwohl die Menschen, die man mit ihnen redet, eine Krankheit haben, die sie wahrscheinlich völlig aus in Abgrund führt und sie mit dem Tod oder mit einem möglichen Tod konfrontiert. Was steckt da dahinter?
Ja, es ist nicht unbedingt Spass machen gewesen. Es war einfach sehr eindrücklich gewesen, wie die mit den Leuten geredet hat. Sie hat Menschen vor sich gehabt mit dieser Krebserkrankung und hat Behandlungen auch so ausgerichtet und so erklärt. Ich habe in meinem nachher Ausbildungsleben auch Onkologen getroffen, die einfach Krebskrankheiten behandelt haben. Fast ein bisschen unabhängig vom Menschen, wo der Krebs drin gesteckt ist. Und das, ich habe in diesem Jahr bei ihr habe ich gelernt, wie gross der Unterschied ist. Dass das etwas ganz anderes ist, ob man den Mensch quasi als Ganzes anschaut und der hat jetzt halt den Krebs und den muss man behandeln. Oder mit einer Krebskrankheit begleiten, wenn sie nicht heilbar ist. Gegenüber, wenn man einfach den Krebs hat und den behandelt man heutzutage in dieser Situation so und so. Fast ein bisschen unabhängig von, eben vom Menschen, der die Krankheit hat. Und das hat mich einfach sehr beeindruckt. Und dann habe ich gefunden, das möchte ich auch so können und das möchte ich auch lernen. Und ja, dann werde ich halt eine Onkologin.
Das braucht Gespräch, es braucht Zeit. Hat man die heutzutage noch als Ärztin?
Ja, man muss es einfach nehmen. Man kann, so wie ich jetzt arbeite, als selbstständige Onkologin, kann man sich die Zeit ja glücklicherweise bis zu einem gewissen Grad selber einteilen. Ich finde Onkologie ein Fach, wo man sich muss die Zeit nehmen muss. Man kann nicht in einer halben Stunde jemandem eine Diagnose und eine mögliche Chemotherapie zum Beispiel erklären. Es geht einfach nicht. Das heisst, man plant von Anfang an mehr Zeit ein. Man plant mehr Zeit ein für eine Konsultation, wo man ein Röntgenbild bespricht, wo irgendwie dann rausgekommen ist, gut oder schlecht. Wenn es gut ist, braucht man die halbe Stunde, die drei Viertelstunde halt nie. Und wenn es schlecht ist, dann überzieht man meistens, weil dann muss man ja eine neue Therapie besprechen. Also Zeit muss man sich in der Onkologie nehmen. Die Leute brauchen Zeit. Ich versuche aber trotz allem, meine Sprechstunde pünktlich zu halten. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das manchmal entsteht.
Ist Krebs gleich Krebs?
Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Krebs sind x verschiedene Krankheiten. Und noch jeder Mensch, der das gleiche Label hat, also Brustkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, jeder hat seine eigene Krankheit mit dem eigenen Verlauf. Also Krebs ist eben nicht gleich Krebs. Und darum gibt es so unzählige Therapieformen. Man kann sich auch nicht vergleichen, wenn man betroffen ist mit dem nebendran oder mit denen in den Internetblogs oder mit denen in den Selbsthilfegruppen. Jeder ist ein Individuum und jeder hat seine eigene Krankheit, in Anführungsschlusszeichen, mit ihrem eigenen Verlauf.
Da ist man als Medizinerin natürlich auch extrem gefordert. Was ist die richtige Therapie für diesen spezifischen Mensch?
Das ist so, ja. Wir versuchen primär natürlich schon mal zu schauen, was ist heute die beste Standardbehandlung von den etablierten Behandlungen, die es gibt in einer bestimmten Situation. Das tun wir unter anderem an unseren Tumorboards, wo ganz viele Fachdisziplinen zusammensitzen, tun wir das besprechen. Und da gibt es eine Art wie eine theoretische Empfehlung. Man macht heute bei dieser Situation das. Und der Onkologe, der dann zurückgeht zum Patienten und den Entscheid quasi muss dort dann anbringen und vertreten und vorschlagen, der muss manchmal auch von diesem Weg irgendwie ein bisschen abweichen, weil sich herausstellt, der Patient will die Therapie nicht, ist nicht so zu Weg, dass er sie vertragen könnte. Es gibt Gründe, warum dass man nachher so Empfehlungen von so einer Sitzung, von so einem Gremium muss abändern.
Wenn ihr mit einem Patienten Diagnose diskutiert, dann heisst das immer Angst vor dem Sterben. Wie kann man so eine Message, die wirklich bedrohlich ist, überbringen, dass man noch überhaupt einen Sinn sieht im Weiterleben?
Das geht im ersten Schritt meistens fast nicht. Es geht nur bei denen, wo man sagen kann, der hat zwar einen Krebs, aber das Ziel von diesen Therapien, die wir jetzt besprechen, ist Heilung. Die gibt es ja auch, diese Leute.
Und immer bei denen, mehr häufig, genau, zum Glück.
Immer mehr. Und bei diesen Leuten ist es einfacher, weil denen kann man im ersten Gespräch schon das Ziel von dieser Heilung mal als erstes in Aussicht stellen. Das ist immer die erste Message. Das, was wir hier machen, das führt oder sollte zur Heilung führen. Das Ziel ist, dass das weg ist und nicht mehr wiederkommt. Und dann kommen die Details, wie man muss für das eine Chemotherapie machen etc. etc. Und bei den Leuten, die eine chronische Krebskrankheit haben, die man nicht heilen kann, bei denen geht es darum, ihnen einmal zu sagen, dass das eine chronische Krankheit ist. Immer mehr heute werden die Krebskrankheiten zu längerfristigen Krankheiten, die man einfach hat und mitnimmt, immer wieder mal eine Therapie braucht oder dauernd ein bisschen Therapie braucht. Ähnlich wie, ich weiß auch nicht, ein Rheuma oder ein Blutzucker oder so etwas. Und das ist am Anfang schwierig, das den Leuten klar zu machen. Dass sie zwar im weitesten Sinn unheilbar krank sind, eben chronisch krank, es geht nicht mehr ganz weg, aber dass man mit dem auch weiterleben kann, wenn man Glück hat.
Kommt oft die Frage, Frau Doktor, sagen mir, wie lange lebe ich noch?
Die Frage kommt fast immer. Und von mir gibt es da keine konkrete Antwort drauf, weil ich das ja auch nicht weiss. Jede Krankheit, wie ich schon gesagt habe, ist halt eine für sich. Und die Prognosen, die gehen von ganz kurz, wenn etwas auf eine Therapie gar nicht anspricht, bis zu lang, wenn jede Therapie, die man anfängt, nachher wieder zu einer Rückbildung führt, die Krankheit wieder ruhig stellt, es wieder keine Therapie braucht. Und am Anfang, wenn man das bespricht und dann die Frage zum ersten Mal kommt, weiss ich das auch nicht. Und deswegen, das erkläre ich den Leuten auch so, dass man das jetzt noch gar nicht wissen kann.
Wir leben in einer Zeit, in der man alles mit Zahlen belegen möchte. Mit 90% Sicherheit bin ich nach einem Jahr geheilt. Das ist doch wahrscheinlich etwas, was dir im Alltag immer wieder antreffen.
Das ist ja so. Das hat zwei Hürden bei mir im konkreten Alltag. Erstens, ich kann mir keine Zahlen von Statistiken merken. Das heisst, ich müsste das immer nachschauen. Und Punkt zwei ist, und das finde ich viel wichtiger, die Statistik ist für Einzelnen nicht massgebend. Ich weiss vom Individuum keine Zahlen. Ich weiss nur aus der grossen Studie mit Hunderten oder mehreren Tausend Patienten in einer ähnlichen Situation, es muss nicht mal die gleiche sein, weiss ich statistische Zahlen. Was ich den Leuten kann vielleicht sagen kann, ist, wir reden in Kategorien von Monat bis Jahr. Oder wir reden in Kategorien von Wochen bis Monate. Das ist etwas, wo man so ein bisschen eingrenzen, oder? Wenn jetzt jemand sehr einen aggressiven Krebs hat, der schon sehr ausgedehnt ist, der Mensch ist vielleicht alt, qualifiziert nicht für jede Therapiemöglichkeit, dann gibt es von mir solche Aussagen. Dass nicht im Kopf vom Betroffenen irgendwie so ein 10-Jahres-Horizont da ist und das ist einfach schlicht nicht möglich. Und dort versuche ich es dann so ein bisschen einzugrenzen und den allermeisten Leuten lenkt das, weil sie nämlich von dem schon so schockiert sind und überrascht sind, weil ihre Dimension ganz andere ist als unsere manchmal, dass das lenkt und sie wollen gar keine konkreteren Zahlen.
Wie ehrlich kann man sein in solchen Situationen?
Man muss ehrlich sein, finde ich. Ich finde, man schuldet den Leuten das Einschätzen von ihrer Situation, weil man will ja vielleicht gewisse Sachen machen in seinem Leben. Man hat irgendwelche Vorstellungen, was man plant, möchte, Träume, Wünsche. Und wenn man da völlig in anderen Dimensionen denkt, als die Realität ist, finde ich, nimmt man diesen Leuten die Möglichkeit, sich quasi auf das Wesentliche zu konzentrieren. Oder? Und darum finde ich, man muss ehrlich sein, man muss aber nicht bei den Leuten, die das nicht immer wieder hören, weil sie immer wieder nachfragen, muss man es nicht immer wieder vor die Nase heben.
Probiert ihr ihnen noch so zu helfen, dass ihr sagt, geniesset die Zeit noch, weil Zeit ist ein Faktor, der hohl ist, wenn man ihn nicht mit Sinn füllt.
Ja, das versuche ich. Ich sage den Leuten immer, das ist natürlich die hohe Kunst oder in so einer Situation. Ihr habt eine chronische Krebskrankheit, ihr wisst, ihr seid nie geheilt von dieser und ihr müsst lernen, mit der zu leben. Und das ist am Anfang, wo das alles so bedrohlich ist und so, ist das extrem schwierig. Aber gerade Leute, die länger leben, Frauen mit Brustkrebs, die eine chronische Krankheit haben, zum Teil junge Frauen, oder Leute mit Darmkrebs, die auch jahrelang unterwegs sein können, heutzutage mit einer chronischen Krankheit, die lernen irgendeinmal und spüren dann auch, dass das möglich ist und dass man nicht vergessen sollte, eben zu leben in dieser Zeit, wo man auch Therapien macht oder wo man auch mal eine Therapiepause hat. Oder dass man einfach vor lauter Krankheit nicht das Leben verpasst.
Eine Therapie dauert, und zwar, dass sie zum Teil Monate, und ihr habt es jetzt auch gerade gesagt, können auch Jahre sein. Wie gelingt es euch jetzt als begleitende Ärztin, irgendwie bei diesen Menschen den Mut aufrechtzuerhalten, doch noch einmal Ja zu sagen, weil ihr eine Chance seht, dass sie nachher ein besseres Leben führen können?
Im Normalfall ist es so, dass es eher umgekehrt ist. Leute motivieren zu einer Therapie, die als Vorschlag existiert, ist nicht so schwer. Außer sie sind 85 und nicht mehr so gut zu Weg und finden, sie haben jetzt ihr Leben gelebt. Aber jüngere Leute zu einer Therapie motivieren muss man fast nie. Man muss ändern, wenn man findet, es hat jetzt zwar noch ein oder anderthalb Pfeil im Köcher von diesen Therapien, aber der Sinn ist nicht wahnsinnig gross, die einzusetzen, weil wahrscheinlich der Schaden, den die Therapie setzt, grösser ist als der Gewinn. Dort muss man ändern, den Leuten sagen, machen es gescheiter nicht. Das ist viel häufiger, als dass jemand muss motivieren zu einer Therapie.
Dann kommt die nächste Frage, Frau Doktor. Wenn ich es nicht mache, was passiert mit mir? Was passiert in dieser Zeit, die dann noch bleibt?
Ja, dann ist genau in dieser Situation eben dann oft so, dass man dann noch einigermaßen zu Weg ist, noch ein bisschen von außen geschaut, zumindest Lebensqualität hat. Und dass eine weitere Therapie, die ganz schlechte Chance hat auf Ansprechen, die noch einigermaßen gute Zeit wahrscheinlich wird schlechter machen. Und dann nehme ich den Leuten quasi die gute Zeit, die sie noch haben. Und das finde ich, das darf ich nicht. Und da muss ich halt so ehrlich sein und denen dann das auch sagen.
Die sind seit 17 Jahren in diesem Metier. Was hat die Zeit jetzt als Ärztin mit euch gemacht?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche, wie alle das versuchen sollten oder wie alle das immer wieder sich vornehmen, ich versuche, das Leben zu geniessen. Weil mir halt die Endlichkeit des Lebens ein bisschen präsenter ist als viele andere Leute. Aber das geht mir auch nicht immer. Oder? Auch ich habe einen Alltag, auch bei mir sind Tage voll, auch ich habe manchmal keine Zeit und auch ich bin manchmal genervt. Aber letztendlich ist mir halt das mit der Endlichkeit des Lebens ein bisschen näher. Und deswegen versuche ich ein bisschen mehr aus dem aktuellen Leben rauszunehmen, wenn es irgendwie geht. Zum Beispiel mache ich mehr Ferien als früher, seit ich mir das selber einteilen kann. Weil ich einfach sage, wieso soll ich die aufsparen, für wenn ich pensioniert bin? Vielleicht wird es ja nie. Also ich versuche einfach mehr aus dem aktuellen Leben rauszunehmen, aber es geht nicht immer.
Macht auch der Gedanke an die Sterblichkeit, an die Endlichkeit vom Dasein, am Dasein so viel mehr Sinn?
Ich finde schon, ja. Ich finde schon. Also ich für mich finde schon, dass, weil ich weiss, dass es nicht ewig dauert, ich doch lieber jetzt das Maximum rausholen.
Seid ihr im Alltag jetzt so mit euren Patienten immer auch wieder mit so philosophischen Gesprächen unterwegs, wo nicht nur einem Patienten oder der Patientin etwas geben, sondern vielleicht sogar auch euch?
Absolut, also das gibt es ja immer wieder. Wir begleiten ja zum Teil die Leute eben Jahre. Und wenn jemand wöchentlich zu einer Therapie kommt und es geht ihm gut, könnt ihr ja nicht wöchentlich über die Nebenwirkungen, die gar nicht da sind, reden. Also redet ihr halt auch mal über andere Sachen. Ihr wisst sehr schnell sehr viel über das Umfeld des Patienten. Das finde ich etwas sehr Schönes an der Onkologie. Die Leute sind alle am Anfang in einer Krisensituation und lernen sofort das ganze Umfeld kennen. Das finde ich sehr gut. Und die Leute erfahren natürlich auch mal ein bisschen etwas von mir. Die Mehrheit meiner Patienten weiss, dass ich einen Hund habe zum Beispiel. Und sie wissen auch, wenn er wieder mal davongelaufen ist. Sie wissen, wo ich in die Ferien gehe. Sie wissen, warum ich so viele Ferien mache. Sie wissen etwas über mich, weil man eben halt viel Zeit und viel Jahre zum Teil miteinander verbringt in dieser Sprechstunde. Oder? Und nicht immer nur über Chemotherapie reden.
Wie schwierig ist es, Abschied zu nehmen, wenn man weiss, jetzt kann ich nicht mehr helfen und ich muss den Patienten oder die Patientin wie lassen gehen?
Ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich nicht zu allen den gleichen Draht. Punkt 1, das ist ja immer bei den Menschen so. Und Punkt 2 ist, ich habe trotz allem, denke ich, einen gewissen Wissensvorsprung, was diese Information angeht. Also ich sehe ein bisschen früher als der Patient, dass es jetzt in die allerletzte Phase hineinläuft. Und dann habe ich schon ein bisschen wie für mich Zeit, mich emotional von diesem Menschen zu verabschieden. Für mich, der merkt das nicht, aber für mich so ganz allein. aber es ist trotzdem so, dass Leute, die ihm ans Herz gewachsen sind, weil man sie halt irgendwie 8 Jahre betreut hat und auch viel eben Gemeinsames besprochen hat, viel zusammen erlebt hat, wo man auch einen guten Draht hat, weil sie als Persönlichkeit einmal entsprechen. Das ist schon nicht ganz einfach. Also als Mami schon auch, wenn dann so jemand muss gehen. Aber ich weiss es ein bisschen früher, als derjenige sich das zumindest bewusst macht. Wissen die es alle. Aber die meisten machen es sich nicht so bewusst.
Gibt es auch Tränen in der Praxis?
Es gibt Tränen, aber nicht unbedingt von mir. Aber natürlich gibt es Tränen. Es gibt Tränen von Patienten, von Angehörigen. Immer wieder. Immer wieder.
Ihr habt vorhin gesagt, dass gerade die Angehörigen auch eine wichtige Rolle spielen. Als Unterstützung vielleicht auch im Sinn von einer Sicherheit. Wie kompliziert ist es, Angehörige einzubeziehen in einen komplexen Therapieprozess? Klingt das immer einfach oder gibt es da auch gewisse Hürden?
Ja, es kommt auf die Konstellation darauf an, wo die Leute vorher schon haben. Ich sage immer, wenn es jetzt um eine Paarbeziehung geht, die vorher schon eine gute Beziehung haben, die sind nachher definitiv zusammengeschweißt. Und die, die vorher schon ein bisschen Probleme haben in der Beziehung, dort kann es tatsächlich auch sein, Beziehungen auseinandergehen wegen einer Krebskrankheit. Das gibt es. Und Angehörige, die da sind, die sich engagieren, die mit einzubeziehen, ist meistens nicht sehr schwierig. Aber der betroffen ist, muss es natürlich wollen und zulassen.
Und manchmal muss man vielleicht auch die Angehörigen schützen, dass nicht sie letztendlich von lauter Fürsorge krank werden.
Ja, also ganz sicher. Oder? Das gibt es immer wieder so in der letzten Phase vor einer Krebskrankheit, wenn die Leute sagen, ich will daheim sterben zum Beispiel. Und es ist einfach irgendwie ein Ehepaar und ein Kind oder so, oder nur das Ehepaar. Dann wird es trotz allen Hilfsangeboten, die es heutzutage gibt, ist das recht, recht aufwendig. Oder wenn ihr euch vorstellt, die Spitex kann schon dreimal am Tag kommen, aber in der Nacht ist der betreuende Angehörige allein. Und Nacht ist lang, wenn jemand vielleicht auf muss, Wasser lösen oder irgendeinen Topf braucht oder irgendwie sonst etwas braucht, Schmerzmittel braucht, dann seid ihr völlig auf euch allein gestellt. Und ich persönlich finde immer, das kann man fast nicht stemmen. Dann tut man doch lieber, und das versuche ich den Patienten auch zu erklären, die Betreuung in professionelle Hände, in einem institutionellen Rahmen, sei das ein Spital oder eine Palliativstation oder sonst eine Institution, wo man einfach alles an Profis delegieren kann und dafür hat man die Zeit, die man zusammen hat, hat man für sich. Und nicht für pflegerische Handlungen.
Das heisst, ihr müsst eigentlich ein bisschen der Egoismus vom Erkrankten in Schranken weisen zum Schutz von dem oder der Person, die ihn pflegt und hoffentlich manchmal überlebt.
Manchmal schon. Es gibt auch Konstellationen, wo das geht, oder? Wenn das grosse Familien sind mit vielen unterstützenden Geschwistern oder Kindern mit Schwiegersöhnen, Töchtern, dann kann man das vielleicht mal abdecken, oder? Wenn jemand mal eine Nachtschicht übernimmt. Das geht schon auch. Aber in aller Regel ist es so, dass der betreuende Partner, Partnerin sich dann dort extrem aufreibt. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Nebst der emotionalen Belastung, die der Mensch hat, ist er dann meistens körperlich auch noch irgendwie reduziert. Oder?
Krebs als Krankheit ist jetzt rein von der Forschung her ihre Entwicklung, die eigentlich unglaublich ist. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es die sichere Diagnose, der sichere Tod gewesen. Was bedeutet das jetzt auch für euch als Ärztin, dem Wissen hinten nachzuspringen und gleichzeitig in der Praxis auch präsent zu sein?
Das ist ein Teil meiner vielen Abwesenheiten im Jahr nebst der Ferien. Wir müssen natürlich schauen, dass wir pro Jahr 2 bis 3 internationale Kongresse besuchen, damit wir an Schule bleiben. Es ist heute in der Ausbildung sogar so, dass man viel enger Fachgebiete ausbildet, also dass man nicht mehr Onkologin ist, Onkologe wie ich und meine Kollegen das sind, die fast alle Krebsarten behandeln, sondern an den grossen Kliniken, die ausbilden, ist es heute so, dass ihr nur noch Onkologe für Lungenkrebs seid oder Onkologe für Brustkrebs oder Onkologe für Magenkrebs und Bauchspeicheldrüse und der andere ist dann schon wieder nur für Dickdarm und Enddarm zuständig. Die Spezialisierung wird so extrem, einfach immer extremer. Und das, was wir machen, das ist eine Art, auch, nehme ich an, gleich mal ein Auslaufmodell.
Also ein bisschen wie ein Hausarztmodell in der Onkologie.
Genau. Wir müssen halt, wenn wir dann jemanden haben, der irgendetwas Seltenigeres hat, müssen wir halt dann vielleicht einmal mehr nachlesen. Und der Hochspezialisierte an der Uni, der weiss dann das vielleicht auswendig und ich muss halt vorher ein bisschen Zeit investieren, um mich dort nochmal für diese spezielle, seltene Frage an Schuhe zu bringen.
Oder Grösse zu haben, einen Kollegen zu fragen oder sowieso. Den Patienten zu überweisen.
Sowieso. Darum sind wir ja auch ein Netzwerk unter uns jetzt mal da, bei uns mit eben auch diesen Tumorboards, wo ganz viele Disziplinen drin sitzen. Und es gibt tatsächlich sehr seltene Sachen oder auch Sachen, die einfach hoch spezialisiert sind, die wir ans Inselspital weiterweisen, ans Zentrum. Ja. Ja.
Du hast gesagt, die Weiterbildung ist auch eine Herausforderung. Besteht da ist bei euch die Angst, beruflich plötzlich ins Hintertreffen zu kommen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, im Moment ist es noch so, dass man da kann, sich aktuell behalten kann. Weil man eben kann, wenn es jetzt wirklich punktuell eine spezielle Frage ist, A, jemanden fragen, B, gehen nachlesen. Es gibt ganz viele internationale Richtlinien, Empfehlungen, wo immer wieder aktualisiert werden, wo man kann schauen kann, wie man jetzt heute da genau welche Zusatzuntersuchung das es noch braucht am Gewebe vom Krebs und so. Und das geht, das kann man.
Ich habe jetzt ein kleines Gefühl, wenn ich euch zuhöre. Das Wunderbare bei eurer Haltung den Patienten gegenüber ist so eine umfassend menschliche, vielleicht weniger eine spezialisierte, als vielmehr eine zugewendete, emotionale. Ist das etwas, was ihr gelernt habt in eurer Ausbildung, oder ist es etwas, wo mehr Charakter von euch persönlich ist?
Ich glaube, letzteres. Wir lernen zwar in der Ausbildung, wenn man Onkologe, Onkologin wird als Facharzt, lernt man Kommunikationstechniken. Das sind aber, wie das Wort schon sagt, Techniken. Und die haben nichts mit Empathie zu tun, per se. Also man muss schon der Typ sein, der sich interessiert für den, der vis-à-vis ist, der sich interessiert für dem sein Umfeld, der sich interessiert für seine Lebenssituation, die er drinnen steckt, auch für seine Wünsche. Nicht jede Standardbehandlung ist für jeden Patienten das Richtige. Weil vielleicht ist es nicht der Mensch für diese Therapie. Und das, finde ich, ist das, was man eigentlich können und machen als Onkologe. Man sollte für den, der vis-à-vis sitzt, und zwar für das Individuum, sollte man die ideale Strategie finden. Und nicht halt eben nur den Krebs sehen, in dem Sinn, oder wie am Anfang schon gesagt.
Mit was für einem Gefühl kommen ihr am Morgen hier in die Praxis?
Das kommt darauf an, wie das Programm aussieht. Es gibt natürlich schon Situationen, also auch ich tue nicht gerne jemandem einen schlechten Röntgenbefund mitteilen. Und wenn das jemand ist, wo mir eben, wie schon vorher erwähnt, ein bisschen mehr am Herzen liegt und wo ich schon ein bisschen länger kenne und wo ich vielleicht auch weiss, die Optionen werden langsam weniger, es wird langsam schwieriger, dann mache auch ich das nicht gern. Und das gibt manchmal schon auch ein bisschen Bauchweh vor dem Gespräch. Aber mein Plan ist immer, wenn ich ins Gespräch hineingehe, habe ich eine Strategie. Also ich habe einen Plan für den Menschen. Und wenn der Plan heisst, ich würde jetzt die Therapie, die da möglich ist, ändern, nicht empfehlen, weil sie mehr schadet als nützt, dann ist das auch ein Plan. Für mich ist wichtig, dass für mich das Bild, das schlechte Röntgenbild zum Beispiel, schon verarbeitet habe. Ich weiss es ja auch ein bisschen früher als der Patient. Und dass ich aus dem nachher einen Plan generiere und dass ich einen konkreten Vorschlag habe, wie es jetzt für den Menschen weitergeht. Weil die erste Frage nach dem schlechten Röntgenbild, wenn ich sage, das Bild sieht leider nicht so gut aus, ist, ja und jetzt? Und dann muss ich einen Plan haben.
Und zwar einen, der dir vorher überlegt hat und nicht im Moment, jetzt ist der Herr Müller, der hat ja ein schlechtes Röntgenbild.
Nein, natürlich, also die Sprechstunde ist vorbereitet, das ist ganz klar. Ich fange mich schon in der Woche vorher das erste Mal damit an zu beschäftigen, wenn ich die Laborkreuzchen mache, was ich alles für Blutwert brauche für die nächste Woche. Dort habe ich die Akten schon das erste Mal wieder vor mir. Und am Vortag schaue ich es nochmal an, bevor ich heimgehe, schaue ich das Programm vom nächsten Tag nochmal an. Wir tun mit meinem Team zusammen, mit meinem Kleinen, tun wir am Morgen, bevor die Sprechstunde anfängt, zusammen Kaffee trinken und das Tagesprogramm besprechen. Auch dort, ich bin sehr transparent meinem Team gegenüber, die wissen immer, in welcher Situation der Mensch jetzt gerade steckt, der kommt. Weil sie müssen ja mit dem auch umgehen. Sie sind der Erstkontakt, zum Beispiel, oder? Und da bin ich sehr transparent. Also habe ich schon mehrfach mich mit dieser Situation beschäftigt. Und wenn ich jetzt finde, könnte man jetzt entweder Therapie A oder Therapie B nehmen, dann frage ich vorgängig an das Gespräch einen von meinen Kollegen. Oder wenn es noch die schwierigere Frage ist, tue ich das am Tumorboard besprechen, bevor der Patient kommt. Und dann habe ich auch wieder eine Strategie.
Wo holt ihr Kraft für euren Alltag?
In der Freizeit. In meinem privaten Umfeld und in der Freizeit, bei meinen Freunden, bei den Hobbys, bei meiner Familie.
Und beim Hund.
Und beim Hund natürlich, der gehört auch zur Familie. Genau.
Ja. Danke vielmals für den Einblick, Frau Dr. Bertschi. Das, denke ich mir, ist auch wichtig zu spüren, dass Ärztin sein nicht einfach ein Abwickeln von einem Programm ist, sondern der Versuch, auch die Menschen, die Hilfe brauchen, als Menschen zu erleben und ihnen in dem Sinn immer auch das Gewicht als Individuum zu geben und nicht nur als Kranken zu behandeln.
Genau, das ist mein Ziel.
Danke vielmals.
Danke auch.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aeschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Aeschbacher.